NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung wird es heute um das Internet gehen. Es hat die Welt verändert. Einerseits hat es das Leben gerade durch die zunehmende Vernetzung freier und kommunikativer gemacht. Auf der anderen Seite ist dieses Medium aber auch immer weniger vertrauenswürdig geworden. Stichwort Fake News. Falsche Fährten, denen Menschen aber gefolgt sind. Die Macht des Internets. Wie groß ist sie bereits? Und welche Auswirkungen hat sie auf unsere Gesellschaft, die Kultur, das Weltgeschehen? Diesen Fragen werden wir heute in der Sendung nachgehen. Vorher wollen wir aber noch einmal einen Blick auf ein anderes Thema werfen. Den erneuten March for Science. Morgen ist es soweit. Es wird wieder eine Großdemonstration für den Wert und die Freiheit der Forschung und Wissenschaft geben. Und das weltweit. So auch in vielen Städten in Deutschland, wie zum Beispiel in Braunschweig, Göttingen oder Kiel. Fast ein Jahr ist es jetzt schon her, dass der erste March for Science stattgefunden hat. Tausende von Menschen wollten sich auf diese Weise für die freie Wissenschaft einsetzen. Anlass war natürlich die ablehnende Haltung von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, gegenüber manchen Wissenschaftszweigen. Unterscheiden sich die Gründe für den erneuten March for Science an diesem Wochenende von denen im vergangenen Jahr? Sind neue dazugekommen? Was ist diesmal das Ziel der Großdemonstration für die Wissenschaft? Daniela Remus mit Antworten.
Die USA sind aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Kohleförderung wird selbst in Naturschutzgebieten wieder erlaubt und manche Nationalparks hat die US-Regierung um mehr als 80% geschrumpft. Hinzu kommt die Anordnung in den USA, Begriffe wie evidenzbasiert oder wissenschaftlich begründet, in offiziellen Dokumenten nicht mehr zu benutzen. Kein Zweifel, manches von dem, was Donald Trump als Präsident in Amerika umsetzen wollte, hat er geschafft. Die Wissenschaftler fühlen sich deshalb auch in diesem Jahr unverändert unter Druck. Den erneuten March for Science sehen sie als einen Protest für die Freiheit von Forschung und Wissenschaft und gegen die Ignoranz von Politikern, wissenschaftliche Fakten nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Ich finde es völlig absurd. Wir müssen aufstehen für überprüfbare Beweise und Argumentationen. Das ist es, was wir jetzt machen müssen.
Sagt die Biologin Rebecca Barnes vom Colorado College in Colorado. Vernunftfeindlich, faktenfeindlich und ideologisch sei die Regierung. Die Konsequenzen für die Freiheit der Wissenschaft könnten deshalb nicht sorgenvoll genug betrachtet werden, betont auch die Ökologin und Evolutionsforscherin Jessica Gurevich von der Stony Brook University in New York.
Es gibt eine Missachtung von wissenschaftlicher Arbeit, wissenschaftlich erstellten Fakten. Und das ist ein sehr ernsthaftes Problem. Nicht nur für die Wissenschaftler selbst, sondern überhaupt für alle. Wenn Informationen und politische Einschätzungen beliebig werden und keinem Wahrheitsanspruch mehr unterliegen.
Deshalb sei das wissenschaftsfeindliche Auftreten der US-Regierung letztendlich auch eine Kampfansage an die liberale und demokratische Gesellschaft. Es sei wichtiger denn je, sich auch als Wissenschaftler politisch zu äußern. Der weltweite March for Science habe an Dringlichkeit nichts verloren. Viele der weltweiten Forschungskooperationen stehen auf der Kippe. Betroffen sind Wissenschaftler auf der ganzen Welt, allerdings am meisten die in den USA. Joe Biden, früher Vizepräsident unter Barack Obama, hat auf einem Wissenschaftskongress sogar von einer Art Inquisition gesprochen, der die US-Forscher ausgesetzt seien.
Wir können nicht mehr die Nummer eins der wissenschaftlichen Welt bleiben, wenn wir wissenschaftliche Erkenntnisse über den Klimawandel nicht wahrnehmen oder über Umweltverschmutzung. Aber jetzt wissen Sie, wie sich Galileo gefühlt hat.
Aber nicht alles, was Trump letztes Jahr in seinem Haushaltsplan an Einsparungen für die Wissenschaft angekündigt hatte, konnte er bisher umsetzen, erklärt Ralph Hackster, Vizekanzler der University of California, Davis.
Es ist deprimierend. Man hofft, dass irgendwie, irgendwann, dass es sich ändert. Aber wir sind bis jetzt nicht so betroffen, weil zuerst der Bundestag eigentlich die Budgets gestimmt hat, dass die in die meisten Gebieten nicht zurückgegangen sind, sondern eigentlich größer werden.
Dafür hat der Kongress gesorgt. Geblieben aber ist dennoch eine tiefe Verunsicherung. Auch weil niemand weiß, ob der Präsident einen Plan hat, wie es mit der Wissenschaft weitergehen soll. Wissenschaftsberater hat er jedenfalls keine. Darüber hinaus herrscht die Sorge, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es den anderen Wissenschaftsbereichen so ergeht wie der öffentlich angegriffenen und finanziell reduzierten Klimaforschung, beschreibt die US-Amerikanerin Susan Winnett von der Universität Düsseldorf.
Vielleicht haben alle so ein bisschen aufgeatmet, weil es noch nicht so weit ist, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand dabei ein sicheres Gefühl hat oder ein sicher gutes Gefühl, dass es nicht sein könnte, dass er sich durchsetzt.
Das große Unsicherheitsgefühl hat aber dazu geführt, dass Forscher tatsächlich ins Ausland abgewandert sind, berichtet Jessica Gurevich, die an einer New Yorker Universität als Biologin zu ökologischen Fragestellungen arbeitet.
That certainly has happened. I think there was this big...
Das ist tatsächlich passiert. Kollegen von mir sind nach Frankreich gegangen und in andere Länder, vor allem nach Europa. Was ich sehe, ist, dass bestimmte Länder wie Deutschland, die Schweiz oder auch China viel mehr Geld für meine Themen ausgeben.
Manche Universitäten in den USA verzeichnen Rückgänge von 10-20% bei den Studierenden, vor allem aus Ländern, die von Trump mit einem zeitweiligen Einreiseverbot belegt wurden. All das führt dazu, dass sich die Wissenschaftler einig waren, dass es auch im Jahr 2018 einen March for Science geben muss, der weltweit unterstützt wird, sagt Tanja Gabriele Bouzon von der Universität Luxemburg. Sie ist die Hauptorganisatorin des March for Science in Deutschland.
Ich denke, Wissenschaft ist Teil der Gesellschaft. Wir sind unmittelbar betroffen, wenn sich daran was ändert, wenn die Freiheit bedroht wird. Und Freiheit ist die Voraussetzung dafür, dass wir arbeiten können.
Der March for Science in diesem Jahr. Daniela Remus berichtete.
On a cold, cold night, in a rooming house asleep, the smell of fresh cut violets lured me from my dreams. They lured me from my dreams. When I rose to close the windows, I saw her standing there, a young girl holding flowers, and then she disappeared. And then she disappeared. Well, early the next morning, thought it must have been a dream, so I asked the locals all about this girl that I had seen.
Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Ed Romanoff. Die CD heißt The Orphan King. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, der Macht des Internets. Bereits seit dem vergangenen Jahr erforschen Wissenschaftler am KAIS in Düsseldorf, dem Center for Advanced Internet Studies, wie dieses Medium unsere Kultur und unsere Gesellschaft beeinflusst. Was sind die bisherigen Ergebnisse? Ich habe mit Michael Bauermann darüber gesprochen. Er ist der Leiter des Instituts. Wird das Internet unsere Kultur oder Gesellschaft immer weiter verändern?
Das Internet hat die Macht, unsere Gesellschaft und Kultur zu verändern, so wie alle Kommunikationsmedien, vom Buchdruck bis zum Telefon. Insofern wird es unser Leben, unsere Beziehung verändern, aber es wird nicht sozusagen die Alleinherrschaft erlangen.
Aber inwiefern verändern?
Das fängt an bei der privaten Kommunikation. Wir nutzen das Internet, um mit unseren Kindern, die in fernen Ländern leben, vielleicht uns auszutauschen, Fotos hin und her zu schicken. Wir kaufen ein im Internet. Das heißt, unser Verhalten hat sich schon längst durch das Internet geändert. Unsere Beziehungen haben eine andere Prägung erhalten. Wir können neue Kontakte aufnehmen, die wir vorher so nicht aufnehmen konnten. Das sind alles viele Veränderungen in unterschiedlichen Feldern. Und da unterscheidet sich die private Kommunikation sehr stark von der Art und Weise, wie Firmen das Internet nutzen, wie wir Roboter einsetzen in der Produktion oder wie Staaten untereinander das Internet auch für kriegerische Zwecke einsetzen. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Phänomene und wir müssen sie uns im Einzelnen ansehen, um genau beantworten zu können, wie und in welcher Hinsicht das Internet diese Bereiche verändert.
Das machen Sie ja. Wie untersuchen Sie das?
Das KAIS ist ein sogenanntes Forschungskolleg. Das heißt, dort sind keine Menschen fest angestellt, die forschen, sondern wir laden Forscher ein, um bei uns für eine gewisse Zeit ein Forschungsvorhaben durchzuführen. Die Forschung am KAIST lebt von seinen Fellows, die eben zu uns kommen für eine gewisse Zeit. Also ich gebe eben mal ein Beispiel. Wir hatten einen Kollegen aus England, der während des Wahlkampfes hier in Deutschland untersucht hat, wie die Parteien Twitter nutzen. Und wir haben zwei sehr junge Fellows, die momentan in Afrika sogenannte digitale Bibliotheken in Schulen einrichten, die weder gedruckte Bücher haben noch einen Internetzugang haben. Was wir genau forschen, hängt davon ab, welche Leute zu uns kommen.
Was glauben Sie, wurde die Erforschung der genauen gesellschaftlichen Wirkung des Internets zu lange vernachlässigt?
Man könnte vielleicht den Eindruck haben, weil jetzt an allen Ecken und Enden neue Forschungsinstitute aus dem Boden sprießen. Was vielleicht jetzt passiert ist, jetzt gerade in Deutschland, dass man versucht, nun diese Forschung etwas zu vernetzen, also etwas bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Forscher gemeinsam an diesen Fragen forschen können. Darum eben die Gründung von Instituten wie dem KAIST oder des Weizenbauinstituts in Berlin für die nahe und fernere Zukunft gilt, dass jetzt sehr viel in diese Forschung investiert wird.
Ob nun positiv oder negative Wirkungen, hat das Internet auch Auswirkungen, die ohne das Netz überhaupt nicht möglich wären?
Das ist eine sehr gute Frage und die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn Sie etwa Bewegungen wie Pegida nehmen, da haben viele gesagt, ach, das war nur möglich, weil es das Internet gab. Wenn Sie da mal genauer hinschauen, dann kriegt man da Zweifel und denkt, okay, das Internet hat das vielleicht beschleunigt, aber die grundlegenden Mechanismen politischer Protest von unzufriedenen Menschen, den hat es natürlich immer schon gegeben und die haben sich auch ohne das Internet organisiert. Also da muss man auch jetzt jeweils genau hinschauen, in welchen Bereichen. Klar, was neu ist und was es vorher so nicht gab, ist, dass man also sehr, sehr viele Daten zur Verfügung hat, die man in der Forschung nutzen kann, die man in der Ökonomie nutzen kann, die man auch wiederum missbräuchlich nutzen kann. Also diese Datenmengen, die wir heute haben, mit denen wir umgehen müssen, das ist sicherlich ein Phänomen, was ohne das Internet nicht möglich gewesen wäre. Aber Fake News gab es auch ohne das Internet. Manipulation gab es auch ohne das Internet. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, manche Sachen werden doch erst möglich durchs Internet. Innerhalb des Internets verblassen ja zum Beispiel einige Moral- oder Sittenregeln, die es im Leben außerhalb des Internets schon noch gibt. Also digital können Hate Speeches entstehen, Menschen trauen sich plötzlich Dinge zu sagen, die sie aus Anstand sonst eben nicht so leicht sagen würden.
Ja, das ist richtig. Natürlich hat man hier auch ein Phänomen, das es vorher ja auch gab, nur wird es durchs Internet verstärkt. Natürlich haben Menschen früher auch schlecht über andere gedacht und haben im kleinen Kreis sich entsprechend geäußert. Natürlich gab
Aber sie haben es nicht veröffentlicht.
Sie haben es nicht veröffentlicht, das haben sie jetzt teilweise, weil sie es anonym tun können. Also hier hat man tatsächlich eine Verstärkungsfunktion, ein Phänomen, das wir, da haben Sie vollkommen recht, vorher so nicht kannten. Aber bei der ganzen Diskussion über Hate Speech und Shitstorms darf man eins nicht vergessen. Prozentual macht das einen sehr, sehr geringen Teil der Kommunikation im Internet aus. Und das ist auch vollkommen klar, nicht alle Probleme des Internet können durch Staat und Recht und Politik gelöst werden. Auch die Nutzer selber müssen entsprechende Verhaltensweisen lernen und entsprechende Weise reagieren. Also Selbstverantwortung ist eine ganz wichtige Sache, wenn man überlegt, wie wir das Internet in Zukunft gestalten können und wollen.
Wenn es funktioniert. Die Macht des Internets kann ja auch durch autoritäre Staaten missbraucht werden.
Hier müssen wir nur nach China schauen. Dort kündigt sich an, eigentlich der Schritt in einen neuen Totalitarismus, weil in China schon in Kürze sämtliche privaten Daten, die durch Internetgebrauch von Menschen erzeugt werden, zugänglich sein wird für die Politik. Und der Staat in China will ja tatsächlich so einen Wohlverhaltensindex einführen für alle Bürger, die aus diesen Daten gewonnen werden, sodass eine praktisch totale Kontrolle des Privatlebens aller Menschen in China möglich wird und Sie können ja heute mit modernen Analysemethoden sehr, sehr schnell dann auch anhand von weniger Indikatoren herausfinden, ob jemand eher zur Opposition neigt oder ob er irgendwie in anderer Weise ein Außenseiter sind. Und das sind natürlich wirklich Albträume. Natürlich sind auch wir nicht davor gefeit, dass die Demokratien immer stabil sind und die Daten, die wir hier liefern, wenn die Politik die missbraucht, gezielt missbraucht, dann wird es wirklich für den Einzelnen gefährlich.
Das war Michael Bauermann, Direktor des KAIST in Düsseldorf, dem Center for Advanced Internet Studies.
Well, yes, I am the elephant man. I tour this country this white land. Folks pay good money just so they can stare at me. And now they're shouting, hey boogeyman, oh it's unkind, who gives a damn? Oh it's their money, you understand, sets me free. Oh, I could see me rolling home with you, where I could dream that all our dreams come true, just like those people do. Oh, I could.
Wir haben es eben bereits gehört. Die Macht des Internets kann nicht nur positive Folgen haben, sondern birgt auch Gefahren. Und besonders nachdem bekannt wurde, dass vermutlich Daten von fast 90 Millionen Facebook-Profilen abgegriffen und möglicherweise auch für Manipulationen missbraucht worden sind, wird stark über die Rolle der sozialen Netzwerke diskutiert. Welche Macht können sie tatsächlich auf Menschen oder auch ganze Staaten ausüben? Lassen sich über sie wirklich Wahlentscheidungen beeinflussen? Fragen, mit denen sich auch die Wissenschaft beschäftigt hat. Melanie Stein berichtet.
Die Wahl von US-Präsident Trump, das Jahr der Briten zum Ausstieg aus der EU, einige politische Ereignisse in jüngster Vergangenheit kamen unerwartet. Mit dem Datenskandal um Facebook meint jetzt so mancher den Schuldigen ausfindig gemacht zu haben. Doch kann Werbung auf Facebook Menschen tatsächlich manipulieren? Ist die Macht der sozialen Netzwerke wirklich so groß? Eine Frage, die sich auch die österreichische Autorin Ingrid Brodnich gestellt hat.
Ich glaube, manche Personen haben vielleicht gerade Angst, dass Bürger so stark manipuliert werden, dass sie eine Werbung eines Kandidaten sehen und dann sagen, ja, den wähle ich jetzt. Aber so funktioniert das in der Regel nicht. Was Facebook-Werbung kann, ist, sie adressiert Menschen, die in eine Richtung neigen und versucht, denen ein Produkt aufzuschwatzen oder einen Kandidaten aufzuschwatzen.
Wer Facebook als Werbeplattform nutzt, hat die Möglichkeit, seine Zielgruppe ganz genau zu bestimmen. Alter, Geschlecht, Hobbys, alles kein Problem. So können Brautmodenverkäufer beispielsweise gezielt Menschen adressieren, die frisch verlobt sind. In der gezielten Werbung besteht ein Machtinstrument der sozialen Netzwerke, das nicht zu unterschätzen ist. Microtargeting nennt sich diese präzise Zielgruppenbestimmung, die auch Politiker im Wahlkampf einsetzen. So hat zum Beispiel der jetzige Gesundheitsminister Jens Spahn während des Bundestagswahlkampfes unterschiedlichen Bürgern verschiedene Botschaften gesendet, sagt Ingrid Brodnich.
Da war es so, dass Menschen, die die AfD geliked haben auf Facebook, dass die eher eine kritische Werbung gesehen haben, die von sicheren Außengrenzen sprach. Wohingegen der Rest der Deutschen, die anderen Bürger, eher so auf Multikulti eine Werbung gesehen haben.
Das, was CDU-Politiker Spahn während des Bundestagswahlkampfes einmal ausprobiert hat, war während des Wahlkampfes in den USA von Seiten der Trump-Kampagne eine gängige Strategie. In Deutschland wurde außer von der AfD wenig Microtargeting angewandt, sagt der Politikwissenschaftler und Berater Johannes Hilje, der nach der Bundestagswahl die politische Werbung auf Facebook ausgewertet hat. Die tatsächliche Wirksamkeit politischer Werbung in sozialen Netzwerken schätzt Hilje als gering ein. So groß sei die Macht des Internets in diesem Bereich auch nicht. Nach Studien sei nach wie vor das wirksamste Mittel, um politisch Unentschlossene von sich zu überzeugen, das Haustürgespräch. Dabei würde im Schnitt eine von 14 Personen mobilisiert werden.
Bei Facebook-Anzeigen, da spricht man von einer Überzeugungsquote von 1 zu 200. Aber da ist eben auch wichtig, dass man einen sogenannten sozialen Vermittler hat. Also dass zum Beispiel einer meiner Freunde auf Facebook dann die Wahlwerbung teilt von einer Partei oder sagt, er geht zur Wahl.
Jemanden grundsätzlich umstimmen, einem Menschen eine politische Meinung aufbrummen, die er eigentlich gar nicht haben will, das könne Facebook-Werbung laut Hilje nicht.
Eine Wählerentscheidung ist etwas sehr Komplexes und das sozusagen von einem einzigen Mittel des Wahlkampfs, einer Facebook-Anzeige, abhängig zu machen, das halte ich für viel zu simplifiziert.
Ob die Methode der umstrittenen Firma Cambridge Analytica trotzdem mehr bewirken konnte? Das Unternehmen hatte unerlaubt auf Daten von vielen Millionen Facebook-Nutzern für politische Kampagnen zurückgegriffen. Es behauptet dabei nicht nur Microtargeting, also gezielte Botschaften für bestimmte Zielgruppen angewandt zu haben, sondern im US-Wahlkampf und beim Brexit beispielsweise anhand von Facebook-Likes psychologische Profile von Nutzern erstellt zu haben. Anhand derer hätten Mitarbeiter politische Präferenzen ableiten können und die Nutzer dann mit passenden Botschaften beworben. Psychometrisches Targeting nennen Wissenschaftler diese Technik. Der Politikwissenschaftler Andreas Jungherr von der Uni Konstanz hält den effektiven Einsatz solcher Techniken für unwahrscheinlich.
Die Erkennung ihrer Persönlichkeit anhand von Facebook-Likes ist sehr, sehr unsicher. Dann ist der zweite Schritt, nachdem sie jetzt so eine Persönlichkeit identifiziert haben, ist halt die grundsätzliche Frage, welche Elemente dieser Persönlichkeitsstruktur hängen denn tatsächlich verlässlich mit politischen Verhalten zusammen. Wir haben gewisse Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Politik, aber die sind auch eher schwach. Selbst wenn sie ihre Persönlichkeit mit Sicherheit kennen würden, wäre eine sehr hohe Unsicherheit damit verbunden, dass sie politisch richtig eingeschätzt werden.
Eher wahrscheinlich hält Jungherr, dass auch Cambridge Analytica auf klassisches Microtargeting zurückgegriffen hat. Dessen Wirkung würde auch er nicht überschätzen, genauso wenig wie unterschätzen.
Hier funktioniert Facebook-Werbung genau wie jeder andere politische Kommunikationsinhalt. Also was diese Inhalte alle können, ist in dem Moment so eine Art Erinnerung auslösen.
Sie können in einigen wenigen Fällen dazu beitragen, Menschen dazu zu bringen, zur Wahl zu gehen, selbst wenn sie es vorher nicht vorhatten, sagt der Wissenschaftler. Aber Menschen wirklich zu manipulieren oder gar in eine völlig ungewollte Richtung zu lenken, sei auch mit ihrer Hilfe nicht möglich.
Die Macht der sozialen Netzwerke. Melanie Stein berichtete.
For a time a prize fighter, I fought many and I brought them all down, and he was at my side for every fight as the referees counted them out. Now she's working days at a counter for tips at a cafe downtown, and lately she's picked up more night shifts and she serves all the rounders their rounds. Ah, but she wore my ring, old ancient thing, and she twirled it around on her finger and the heart between the hands.
Neben den negativen Auswirkungen ist das Internet natürlich inzwischen auch ein Kommunikationsmittel, auf das die meisten Menschen im Alltag nicht mehr verzichten möchten. Das wird aber vielen erst richtig deutlich, wenn der Netzempfang mal ausfällt. Denn dann gehen plötzlich die Mails nicht mehr durch. Wichtige Terminüberweisungen klappen nicht mehr per Online-Banking. Informationen über Öffnungszeiten oder Anfahrtswege lassen sich nicht mehr kurz im Internet nachsehen. Dauert der Netzausfall sogar länger als ein paar Minuten, möglicherweise sogar ein paar Stunden, fühlen sich viele Menschen sogar regelrecht abgeschnitten von der Außenwelt, sagen Wissenschaftler. So wie zum Beispiel in manchen kleinen Dörfern auf dem Land, in denen das immer noch passiert. Thomas Sambol berichtet.
Das Tal der Ahnungslosen liegt mitten in den Harburger Bergen. Ein idyllischer Ort. Ein paar Einfamilienhäuser, viele Pferde, viel Wald und ausgedehnte Wiesen. Doch die Idylle trügt, zumindest wenn man in Ehestorf Allwiesen aufs Internet angewiesen ist. Es sei eben ein Tal der Ahnungslosen, denn die Menschen, die dort wohnen, haben ein Problem, sagt einer von ihnen, der 17-jährige Schüler Johannes.
Das Internet hier im Raum Niedersachsen-Rosengarten ist sehr schlecht und es ist gerade für die Schule auch erforderlich, gutes Internet zu haben, da Hausaufgaben und Referate da übers Internet hauptsächlich vorbereitet werden können. Und es ist sehr mühsam, dann mit schlechtem Internet Informationen rauszusuchen, um dann das Referat oder je nachdem Hausaufgaben vorzubereiten. Es dauert sehr lange, bis Internetseiten aufgerufen werden oder ein Download gemacht werden kann.
Manchmal bricht die Verbindung auch völlig unvermittelt ab und Johannes bekommt statt der benötigten Informationen eine Fehlermeldung. Also macht der 17-Jährige dann eben seine Schularbeiten bei Freunden im nahen Hamburg oder in der Schule.
Man hat ja auch mal eine Freistunde, wo man was machen kann oder so. Oder bleibt da mal eine halbe Stunde oder eine Stunde länger in der Schule. Also da ist es schon möglich.
Selbst Bürgermeister Axel Krones fährt inzwischen nach Hamburg, wenn er schnelles Internet braucht. Als Selbstständiger musste er sich in der Hansestadt ein Büro mieten, um Kontakt zu seinen Kunden und Lieferanten halten zu können.
Ich habe einen Internetshop und das lässt sich eben hier draußen kaum bewerkstelligen. Und wir haben hier ungefähr 160 Selbstständige und Unternehmen in Ehesdorf-Allwesen. Und die sind natürlich alle heute abhängig vom Internet.
Und das gibt's in der Großstadt eben 30, 50 oder 100 Mal schneller als in dem kleinen niedersächsischen Dorf. Ein Riesennachteil, findet Axel Krones.
Hier ist kein Arbeiten möglich. Also das ist kein Zustand für die Leute, auch im privaten Bereich dann nicht. Es ist nicht so, dass wir hier auf dem Lande nur in der Dorfkneipe uns unterhalten, sondern es ist eben auch so, dass hier viele Beziehungen nach außen gepflegt werden. Und das geht eben häufig über E-Mail und über Internetverbindungen. Und wenn Sie das hier nicht im Standard mit anbieten können, dann ist es schwierig, dass man hier im Tal der Ahnungslosen wohnt. Und wir fühlen uns internetmäßig im tiefsten Tal.
Das Problem, der Anschluss kleiner und kleinster Orte und Dörfer an schnelle Internet kostet eine Menge Geld, ohne dass die Netzbetreiber viel daran verdienen könnten. Entsprechend gering ist ihr Antrieb, die Datenleitungen zu modernisieren und zum Beispiel alte Kupferkabel durch moderne Glasfaserstränge zu ersetzen. Damit wäre aber auch in den abgelegensten Gebieten superschnelles Internet möglich. So wie in Schweden zum Beispiel, wo man selbst in der tiefsten Wildnis oft tausendmal schneller surfen kann als hierzulande auf dem Dorf. Dass die Umrüstung der Datenleitungen in Deutschland noch nicht vollständig stattgefunden hat, findet die Wirtschaftswissenschaftlerin Kirsten Witte von der Bertelsmann Stiftung höchst bedenklich.
Wir brauchen Glasfaser. Und was die Glasfaserversorgung angeht, belegt Deutschland im EU-Vergleich den unrühmlichen 28. Platz von 32 untersuchten Ländern. Und im ländlichen Raum besteht die Versorgung der Haushalte mit Glasfaser bei knapp 2%. Das ist völlig unzureichend. Wenn der ländliche Raum da nicht Schritt halten kann, ist er abgehängt. Eine gute Internetverbindung ist nicht nur ein Stück Lebensqualität, das sicher auch, aber sie ist für die Regionen ein wichtiges Stück Überlebensqualität. Sie ist für die Zukunftsfähigkeit der Regionen genauso wichtig wie Elektrizität und Straßen.
Oder anders ausgedrückt, was früher der Bahnhof, die Telefonverbindung oder der Autobahnanschluss waren, ist heute das schnelle Internet. Ein entscheidender Grund, sich an einem Ort niederzulassen oder ihn links liegen zu lassen. Die Macht des Internets liegt also auch in der Attraktivitätssteigerung von Wohnorten. 80 Milliarden Euro würde ein flächendeckendes Glasfasernetz kosten, schätzen Wissenschaftler. Ganz schön viel Geld, meint auch der Ingenieur Martin Vornefeld. Aber
was ist denn die Alternative? Wenn wir es nicht tun, also diese Investition in Glasfaser im ländlichen Raum, dann entwickelt sich die sogenannte Todesspirale. Wegzug der jungen, qualifizierten Leute, Wegzug der Unternehmen, Entfall der Gewerbesteuern, Verfall der Baupreise. Und damit haben wir ein Point of No Return erreicht. Das heißt, die Region ist nur schwer oder mit enormem Aufwand wieder dahin zu bringen, dass sie wirtschaftlich attraktiv ist. So gesehen sind die hohen Kosten, die sicherlich der Glasfaserausbau mit sich bringt, allemal gerechtfertigt, weil wir es uns wirklich nicht erlauben können, ganze Bereiche vom Wohn- und Arbeitsmarkt auszusparen.
Doch auch die Menschen in den großen Städten könnten zunehmend unter dieser Entwicklung leiden, betont die Wissenschaftlerin Kirsten Witte. Denn wenn immer mehr Menschen in die Ballungsräume drängen, weil sie auf schnelles Internet angewiesen seien, habe das auch Folgen für Metropolen wie zum Beispiel Hamburg.
Für Hamburg bedeutet das last not least, dass die Mieten steigen. Ich denke, es ist dringend nötig, diese ganze Frage ganzheitlicher zu betrachten. Denn die Mietüberhitzung in den Städten und die Infrastrukturversorgung im ländlichen Raum hängen unmittelbar voneinander ab.
Auch in Ehesdorf-Allwesen soll es nun bald Internet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Megabit pro Sekunde geben. Rund 50 Mal schneller als bisher. Für den Schüler Johannes, Bürgermeister Krones und die anderen Dorfbewohner wäre das schon eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität. Selbst wenn 50 Megabit immer noch 20 Mal langsamer ist als das, was Wissenschaftler schon in naher Zukunft an Datengeschwindigkeit für nötig halten. Ganz so schnell wird Ehesdorf-Allwesen wohl nicht aus dem Tal der Ahnungslosen herauskommen. Aber der Schüler Johannes versucht es positiv zu sehen.
Ist ja auch was Schönes, auf dem Land zu wohnen. Also ich finde mein Leben auch ohne Internet schön.
Thomas Sambol berichtete: Die Macht des Internets. Darum ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Batterien. Wissenschaftler trafen sich in dieser Woche in Münster, um sich über neue Ergebnisse in der Batterieforschung auszutauschen.
My father held me one time and then he said goodbye. But I still believe in love. He never looked back and I don't know why. I believe in love. He passed me his crown on the way out of town, but I still believe in love. And he left me a kingdom to wear it around, but I still believe in love.
Die Batterietechnik spielt in der Wissenschaft eine immer größere Rolle. Forscher suchen nicht nur nach neuen Möglichkeiten der Stromproduktion bzw. Stromspeicherung für Privathaushalte und Unternehmen. Es geht auch vor allem und verstärkt um die Entwicklung von neuen Technologien für die Elektromobilität. In Münster trafen sich am Montag zahlreiche Batterieforscher, um sich über ihre neuen Ergebnisse auszutauschen. Wie lassen sich Lebensdauer und Leistung von Batterien optimieren? Annette Eversberg mit Ergebnissen der Veranstaltung in Münster.
Laptops, Smartphones, ja selbst die einfache Taschenlampe. Das alles wäre nicht möglich ohne Batterien. Denn um sich damit frei bewegen zu können, ganz ohne Strom aus der Steckdose, braucht es nur eine Batterie, so groß, dass sie in eine Hosentasche passt. Das Prinzip ist einfach. Zwischen zwei Polen fließt ein chemischer Stoff, der Elektrolyt, hin und her. Dabei wird Strom produziert, in der kleinsten Speichereinheit der Zelle. Mehrere Zellen bilden dann die Batterie. Die heutige Batteriegeneration ist schon ein kleines Kraftwerk, erläutert Richard Schmuch vom Meat Battery Forschungszentrum an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Sie zeichnet sich aus vor allen Dingen durch ihre hohe Energiedichte, also bezogen auf den Bauraum, auf das Volumen. Und für die meisten Anwendungen stellt sie bereits heute ausreichende Energiedichten bereit.
Die Energiedichte besagt, wie leistungsfähig eine Batterie ist. Und die Energiedichte der Batterien ist in den vergangenen Jahren immer besser geworden. Deshalb sind solche von Schmuch als kleine Kraftwerke bezeichneten Stromlieferanten inzwischen auch nicht mehr nur in Kleingeräten zu finden. Sie betreiben auch Elektromobile, deren Zahl sich weltweit bereits verdoppelt hat. Aber für diesen Bereich lässt die Leistungsfähigkeit der kleinen Kraftwerke noch deutlich zu wünschen übrig.
Die Aktivmaterialien stellen nicht so viel elektrische Energie bereit, wie die thermische Energie bei der Verbrennung von Benzin bereitgestellt wird.
Ein Problem, das immer wieder in der Diskussion war: Während ein Auto, das mit Benzin oder Diesel fährt, mit einer Tankfüllung manchmal mehr als 800 Kilometer weit kommt, schafft ein Elektromobil gerade mal eine Strecke bis zu 250 Kilometern. Dann ist die Batterie leer und muss an einer Ladestation aufgeladen werden. Aber solche Stationen gibt es nicht überall. Um die E-Mobilität zu fördern, arbeiten Wissenschaftler daran, die Batterien leistungsfähiger und verlässlicher zu machen.
Um höhere Reichweiten zu ermöglichen, allerdings möchte man halt andere Leistungsparameter wie die Schnellladefähigkeit und auch die Sicherheit dabei nicht vernachlässigen.
Denn es gibt ein weiteres Problem. Je höher die Leistungsfähigkeit, desto größer auch die Gefahr, dass eine solche Batterie in Brand geraten kann.
Das hat man ja gesehen, auch beim Samsung Note 7. Bei der Erhöhung der Energiedichte, man möchte halt in jedem Fall solche Ereignisse verhindern. Also deswegen muss man nicht immer nur auf die Energiedichte schielen, sondern man muss auch versuchen, die Zelle sicher und langlebig zu machen.
Die Wissenschaftler an der Universität Münster möchten darum eine neue Generation von Batterien entwickeln, sogenannte Feststoffbatterien, sagt der wissenschaftliche Leiter des Batterieforschungszentrums Martin Winter.
Eine Feststoffbatterie ist im Prinzip eine Batterie, so wie wir sie heute auch kennen. Aber wir haben nicht einen flüssigen Elektrolyten, sondern wir haben dann einen festen Elektrolyten, der zwischen den beiden Polen liegt. Es gibt also solche Sachen wie Leckage, das also dann, wenn die Batterie an irgendeiner Stelle aufgeht und der Elektrolyt ausläuft, das gibt es nicht mehr. Und generell gibt es auch Feststoffe, die also anders als die Flüssigelektrolyte dann auch nicht brennbar sind.
Mögliche Feststoffe wären zum Beispiel Kunststoffe, aber auch Keramik und Glas, sagt Winter.
Das sind also dann die Stoffe, die dann im Moment sehr stark auch beforscht werden, weil einige von denen haben also auch bei Raumtemperatur Leitfähigkeiten, die also vergleichbar und sogar besser sind als die wie mit den Flüssigelektrolyten. Dass man dann sehr schöne Lade- und Entladeraten bekommt, die also dann zum Beispiel ein Auto oder auch ähnliche Anwendungen ohne Probleme antreiben.
So ließe sich die Brandgefahr verhindern. Aber die Wissenschaftler gehen auch davon aus, dass sich auf diese Weise die Leistungsfähigkeit gegenüber den heutigen Batterien noch einmal um 70-80% steigern lassen würde. Werden das die Batterien der Zukunft sein? Wichtig ist, dass batteriebetriebene Fahrzeuge nicht nur viel leisten sollen, sie müssen auch zuverlässig sein, betont Jan Becker, Leiter der Batteriesystemtechnik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
Wenn ich von Zuverlässigkeit spreche, möchte ich natürlich von vornherein auch Systeme, die entsprechend den Anforderungen genügen, die wir heutzutage haben oder in Zukunft noch haben werden. Wenn wir über autonome Fahrsysteme sprechen, dann muss die Batterie einfach in 99,999% der Fälle verfügbar sein. Sonst gibt es eben Ausfälle und entsprechend hoch muss die Verfügbarkeit sein der Systeme.
Bei einem Überholmanöver beispielsweise könnte es dann zu einer Katastrophe kommen. Deshalb ist es dem Wissenschaftler Becker wichtig, dass in Zukunft nicht nur die Bauweise der Batterie optimiert wird, es müsse auch diagnostiziert werden, wie sie arbeitet.
Die Diagnostik ist appliziert auf einem Batteriemanagementsystem. Messdaten werden dann im Batteriemanagementsystem gesammelt, beispielsweise der Ladezustand, den viele von ihrem Smartphone kennen.
Aber eines ist auch klar, Batterien werden auch in der Zukunft nicht ewig halten, sie altern. Und auch das spielt, so Jan Becker von der Universität Aachen, für die Fahrtüchtigkeit eines Elektromobils eine große Rolle.
Auch da sind wir in der Forschung noch fleißig dabei, neue Diagnoseverfahren zu entwickeln, also die beispielsweise versuchen, in die Batterie hineinzuschauen und daraus abzuleiten, wie geht es der Batterie tatsächlich.
Die Batterien der Zukunft, das war ein Beitrag von Annette Eversberg.
I'm gonna get me a brand new apartment. I'm gonna get me a new town too. I'm gonna find me a new way of living. A new way of living without you. Well, I never thought I could ever live without you. And I never thought I would ever have to try. But now we both moved on, I'll always wonder, was every I love you just a lie? I'm gonna get me a brand new apartment. I'm gonna get me a new town too. I'm gonna find me a new way of living. A new way of living without you.
Die Strömungen des Atlantiks transportieren warmes Wasser in den Norden und kaltes in den Süden. Einer der wichtigsten Teile dieses Transportsystems ist der Golfstrom. Dadurch, dass er das warme Wasser in den Norden transportiert, haben wir ihm außerdem auch das milde Klima bei uns zu verdanken. Denn ohne ihn wäre es bei uns ein paar Grad kälter. Aber der Golfstrom wird schwächer, wie Forscher festgestellt haben. Und zwar viel schwächer. Temperaturmessungen von der Meeresoberfläche liefern neue Belege, dass sich diese große Ozeanzirkulation seit Mitte des 20. Jahrhunderts um etwa 15% verlangsamt hat. Ich habe mit Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung darüber gesprochen. Gemeinsam mit Kollegen hat er die Untersuchungen gemacht, die zu den neuen Erkenntnissen über den Golfstrom geführt haben. Herr Rahmstorf, der Strom hat sich verlangsamt und das sogar um 15%. Warum?
Wir gehen davon aus, dass das eine Folge des Süßwassereintrags ist, der sich durch die globale Erwärmung verstärkt hat, weil in einem wärmeren Klima die Niederschläge zunehmend, der Wasserkreislauf zunimmt und dadurch fällt eben mehr Regen und kommt in den Nordatlantik. Außerdem schmilzt das arktische Seeeis und dadurch entsteht auch Schmelzwasser, was sich im Nordatlantik dann verbreiten kann und zusätzlich auch noch von dem grönländischen Eispanzer. Und wenn das Atlantikwasser verdünnt wird, also weniger salzig ist, dann kann es nicht so gut in die Tiefe absinken und dieses Absinken führt eben immer dazu, dass warmes Wasser von Süden dann nachströmt.
Und was werden die Folgen dieser langsameren Fließkraft oder auch Zirkulation des Wassers sein?
Die Folge, die wir heute eben schon sehen, ist, dass der nördliche Atlantik sich in den letzten 100 Jahren abgekühlt hat. Die einzige Region der Welt, die praktisch sich dem globalen Erwärmungstrend deutlich widersetzt und sich sogar abkühlt. 2015 wurden dort sogar die niedrigsten Temperaturen gemessen im nördlichen Atlantik. Und was die Folgen angeht, wenn das Golfstromsystem sich abschwächt, dann steigt der Meeresspiegel besonders an der US-amerikanischen Ostküste, New York, Boston eben schneller als im globalen Durchschnitt, als er ohnehin steigt.
Das heißt mehr Überschwemmungen?
Richtig, also Boston leidet ja heute schon in den tiefliegenden Stadtgebieten unter zunehmenden Überschwemmungen durch den steigenden Meeresspiegel und die Gefahr von Sturmfluten wie in New York durch Hurricane Sandy, die steigt natürlich auch an, je weiter der Meeresspiegel steigt.
Sie haben ja auch von einer Abkühlung gesprochen. Wenn wir an den Klimawandel denken, denken wir ja eigentlich an Extremwetter, also auch größere Überschwemmungen, stärkere Stürme, aber eben auch an eine kontinuierliche Erderwärmung. Wenn die Verlangsamung des Golfstroms zu einer Abkühlung führt, ist das nicht sogar positiv, sozusagen eine Verhinderung der Erderwärmung?
Diese Abkühlung ist ja draußen auf dem Ozean und über dem Ozean und nützt von daher insofern eigentlich niemandem. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass die globale Mitteltemperatur sich durch die Veränderung der Strömungen gar nicht verändert, weil diese Strömung verteilt ja nur die Wärme um.
Aber der Golfstrom sorgt doch auch für das milde Klima bei uns. Das heißt, er erwärmt das Klima. Wenn es jetzt umgekehrt ist, müsste es doch auch sich abkühlen bei uns.
Wir haben dann natürlich zwei gegenläufige Effekte. Einmal den Effekt der Erwärmung durch die Treibhausgase und zum anderen eben regional dann bei uns in Nordwesteuropa eine Abkühlung durch die Abschwächung dieser Atlantikströmung. Im Moment ist ganz klar, dass die Erwärmung liegt, weil wir haben bei uns keine Abkühlung, sondern die liegt nur draußen auf dem Atlantik. Da überwiegt der abkühlende Effekt. Island, Schottland, Skandinavien könnte sich, da gibt es so Modellszenarien dazu, sogar tatsächlich abkühlen. Das ist aber, wie gesagt, bislang nicht absehbar.
Wie haben Sie die langsamere Zirkulation des Meereswassers eigentlich untersucht?
Ja, das Problem dabei ist, dass wir erst seit 2004 wirklich ein kontinuierliches Monitoring dieses Strömungssystems haben. Seither hat sich die Strömung auch tatsächlich abgeschwächt, aber der Zeitraum ist viel zu kurz. Deswegen muss man versuchen, indirekte Indikatoren zu finden. Und da diese Strömung die Temperaturveränderungen in einer bestimmten Region im Nordatlantik dominiert, kann man eben diese Meerestemperaturmessungen dazu heranziehen. Und das ist genau das, was wir in unserer Studie gemacht haben. Wir haben die verschiedenen Datensätze, die es gibt über die Meeresoberflächentemperaturen seit dem 19. Jahrhundert analysiert. Und da findet man ein ganz charakteristisches, was wir einen Fingerabdruck nennen, ein Muster, eben bestehend aus dieser Abkühlung im nördlichen Atlantik und einer besonders starken Erwärmung vor der US-amerikanischen Küste.
Und was, wenn die große Atlantikströmung sich noch weiter verlangsamt?
Damit ist zu rechnen und dann werden die Auswirkungen auf unseren Meeresspiegel oder auf die Meeresbiologie, Ökosysteme und Fischerei eben noch entsprechend weiter zunehmen. Und ich glaube, es werden sich sicherlich zunehmend auch Kollegen der Untersuchung der Frage widmen, welche Auswirkungen das auf unser Wettergeschehen haben wird.
Das war Stefan Rahmstorff vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.
I saw a girl today remind me of you. Walking the crosswalk and she lost her shoe. Her shoe spun around and then she did too. I saw a girl today remind me of you. Well, late last night I saw you. I saw you leave with someone else. You wanted me to see it too. How could you leave with someone else? Well, I couldn't believe it, just watching you leave.
Notizen aus der Wissenschaft.
Pommes, Brot und Chips. In Deutschland sehr beliebte Nahrungsmittel. Seit Mittwoch gelten für Produzenten in der EU allerdings neue Regeln bei der Herstellung, was zu anderen Ergebnissen führen könnte. Nach den Vorgaben muss zum Beispiel das übermäßige Frittieren von Pommes frites vermieden und Brot möglichst hell gebacken werden. Der Grund für diese neuen Herstellungsregeln ist der als krebserregend eingestufte Stoff Acrylamid. Er bildet sich bei hohen Temperaturen beim Rösten, Backen, Braten oder Frittieren von stärkehaltigen Lebensmitteln aus der Aminosäure Asparagin und aus Zucker. Betroffen sind vor allem Produkte auf Kartoffel- oder Getreidebasis, aber auch Kaffee. Halten sich Unternehmen nicht an die Regeln, die seit dieser Woche zur Vermeidung von Acrylamid bestehen, können ihre Produkte aus dem Verkehr gezogen werden. Trinken Insekten gerne Bier? Zumindest landen im Frühsommer sehr viele kleine schwarze Käfer in den Biergläsern. Aber auch andere alkoholische Getränke scheinen sie zu mögen. Forscher haben jetzt herausgefunden, woher die Vorliebe dieser Insekten für Alkohol kommt. Die Tiere, es handelt sich bei ihnen um die sogenannten Ambrosia-Käfer, wählen als Wohnstätte bevorzugt Höhlen in Stämmen alter, absterbender Bäume, da diese Alkohol produzieren, der den Tieren und ihren Larven als Schutz vor Schädlingen dient. Weil die Käfer darum nach dem Geruch von Alkohol regelrecht suchen, kann es leicht passieren, dass sie Bier- oder Weingläser fälschlicherweise für einen geeigneten Baum zum Leben halten, in ihn landen, aber leider daran auch ertrinken, sagen die Wissenschaftler. Bleiben wir beim Alkohol. Dass er für den Menschen gesundheitsschädlich sein kann, wissen wir. Einer neuen Studie zufolge sind aber die Richtwerte in Deutschland immer noch deutlich zu hoch. Schon der Konsum von mehr als 100 Gramm reinem Alkohol pro Woche, was ungefähr einer Flasche Wein entspricht oder auch 2,5 Litern Bier, würde demnach bereits das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigern und die Lebenserwartungen verkürzen. Der doppelte Alkoholkonsum sogar um 1 bis 2 Jahre. Dieser Richtwert, also die maximal tolerierbare Menge, liegt in vielen Ländern deutlich höher. In Deutschland liegt er nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bei einer wöchentlichen Menge von maximal 140 Gramm für Männer und 70 Gramm für Frauen. Das Expeditionsschiff Belgica ist Anfang der Woche im belgischen Seebrügge in See gestochen. Ein internationales Forscherteam will das sogenannte Doggerland genauer erforschen. Vor etwa 10.000 Jahren verband es die britischen Inseln und Kontinentaleuropa. Das Doggerland war eine Landbrücke, die durch den Anstieg des Meeresspiegels und vielleicht auch einen Tsunami irgendwann verschwand. Vor einigen Jahren fand ein britisches Forscherteam an dieser Stelle in der Nordsee bereits entsprechende Flusstäler unter Wasser, Hügel und sogar Überreste von Mammuts und Menschen, die sich auf der Landzunge aufgehalten haben müssen. Nun plant das internationale Team weitere Untersuchungen, da die Wissenschaftler vermuten, dass sich auf der Landzunge möglicherweise auch ein Dorf befand. Einige Forscher halten die frühere Landzunge in der Nordsee sogar für die Wiege der europäischen Zivilisation.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Stefan Fritsche.
My heart was open when you broke through my ribs. Well, I wasn't joking. I showed you exactly where my love is. But you blew out the candle that hangs from my heart, just to see me scramble all alone through the dark. And I don't know why, but sometimes I still cry just because. Well, I guess it had to get bad as it did to feel as good as this does.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Wer schon einmal eine Grippe hatte, weiß, wie sehr auch das Denkvermögen darunter leiden kann. Zumindest während der Krankheit fällt das Denken manchmal doch schwer. Aber auch danach könnte das Gehirn noch beeinträchtigt sein, sagen Forscher in Braunschweig. Sie haben die Auswirkungen der Grippe in einer Studie mit Mäusen getestet. Carmen Wojcik war dabei.
Klein, schwarz und süße Knopfaugen. Diese Mäuse sind putzmunter, so fidel, wie die hier in ihren Käfigen im Labor im Zoologischen Institut der TU Braunschweig herumflitzen. Das sind insgesamt 30 Mäuse. Vor einem Monat waren einige davon allerdings noch grippekrank. Sie wurden mit einem Grippevirus infiziert. Jetzt will die Neurobiologin Christine Michaelsen-Preuße in einem speziellen Gedächtnistest herausfinden, ob sich das Virus auch nach dieser langen Zeit noch auf das Gehirn der Mäuse auswirkt. Dazu ist hier ein Wasserbecken aufgebaut. Das sieht aus wie so eine große Suppenschüssel. 1,60 ist der Durchmesser dieses Wasserbeckens und das Wasser ist auch so ein bisschen milchig darin. Da sollen die Mäuse gleich drin schwimmen und dabei so schnell wie möglich eine Plattform finden, die nur knapp mit Wasser bedeckt ist. Die Mäuse sollen diese Plattform nicht gleich sehen können, aber sie sollen darauf stehen können, wenn sie sie erreicht haben. Die Wissenschaftlerin stoppt dann auch gleich die Zeit, denn je schneller die Mäuse die Plattform finden, also je kürzer der Weg, den sie schwimmen, desto besser ist ihre Gedächtnisleistung. Denn darum geht es ja heute hier in dem Test.
Genau, sie waren schon mal in dem Becken. Sie wissen, da wird es irgendwo eine Plattform geben, die ich finden muss. Wir gewöhnen die Tiere vorab erstmal daran, damit die Tiere, wenn der Test richtig losgeht, nicht zu viel Stress haben. Quasi, weil wir eben nicht wollen, dass der Stress das Lernen irgendwie behindert, was er ja durchaus kann. Und untersuchen möchten wir jetzt tatsächlich, wie gut die Mäuse sich die Plattformposition merken können. Das ist räumliches Lernen. Die Hirnregion, die dafür besonders wichtig ist, ist der Hippocampus. Und das ist auch die Hirnregion, an der wir besonders interessiert sind.
Zum Vergleich werden hier gesunde Mäuse in diesem Becken schwimmen, aber eben auch die Mäuse, die vor einiger Zeit noch die Grippe hatten. Also auf geht's, die Schwimmstunde beginnt. Ich bin schon ganz gespannt. Das Becken vor uns steht bereit. Ich sehe hier noch an den Wänden rings um das Becken zur besseren Orientierung für die Maus Symbole. Und zwar sehe ich hier einen großen Kreis, ein Dreieck und vier Balken. Also diese drei Symbole, das sind Schwarz-Weiß-Symbole und wirklich groß, die kann die Maus also vom Becken aus sehen. Die Neurobiologin setzt jetzt die Maus vorsichtig ins Wasser. Sie hält sie so am Schwanz fest. Die Maus schwimmt auch sofort los.
Genau, das ist jetzt eine sogenannte Kontrollmaus, eine Maus, die nicht mit Grippe infiziert war, sondern völlig gesund ist einfach. Die wollen wir dann natürlich nachher vergleichen mit den Mäusen, die Grippe hatten.
Und tatsächlich, als wüsste sie den Weg, also sie hat da gar nicht lange rumgesucht, sondern ist wirklich direkt auf diese Plattform zugeschwommen. Das hat jetzt nur 3 Sekunden gedauert.
Genau, das ist quasi eine 1-Plus-Test perfekt absolviert. So soll es aussehen, wenn die Maus im Prinzip ein perfektes Gedächtnis dafür entwickelt hat, wo ist diese Plattform jetzt.
Genau, die schüttelt sich jetzt noch ein bisschen und putzt sich hier in ihrem Käfig, wo sie jetzt zurückgesetzt wurde. Und dann kommt jetzt auch schon die nächste Maus. Wir sind in so kleinen Käfigen, das sind so kleine Plastikkisten, wie so kleine Tupperdosen sozusagen, in denen die Mäuse hier auf ihre Aufgabe warten. Und da ist so ein bisschen Sägespäne drin und ein Blatt Papier, damit sie sich ein bisschen beschäftigen können und eine kleine Höhle bauen können. Aber jetzt soll sie ja gleich schwimmen. Die Neurobiologin nimmt die Maus, die also gerade vor einem Monat noch die Grippe hatte, am Schwanz und setzt sie in das Becken hinein.
Wichtig ist, dass man jetzt die Maus eben am Rand des Beckens einsetzt, immer an verschiedenen Positionen, damit es auch schwer ist, ne? Nicht immer der gleiche Weg genommen werden kann.
Und die schwimmt auch genauso schnurstracks wie die erste Maus los, schwimmt aber erstmal rechts, links, scheint sich tatsächlich aber auch an den Symbolen zu orientieren. Also ihr Köpfchen geht nach oben und man sieht, dass sie die Symbole scheinbar wahrnimmt. Aber die Plattform hat sie bis jetzt noch nicht gefunden. Also sie schwimmt doch ein bisschen orientierungslos hier durch die Gegend und dreht sich dabei. Jetzt schwimmt sie eine große Kurve wieder zum Kreis an den Beckenrand, stupst mit der Nase. Jetzt scheint sie irgendwie zu überlegen. Jetzt schwimmt sie wieder los zum Dreieck und sie hat jetzt die Plattform gefunden und ist auf der Plattform. Jetzt guckt sie nach oben und putzt sich die Nase. Wie lange hat das jetzt gedauert im Vergleich?
Das hat jetzt bestimmt 45 Sekunden ungefähr gedauert. Das war jetzt deutlich länger. Sie hat offensichtlich die Plattformposition einfach nicht so gut gelernt wie die Kontrollmaus.
Es könnte natürlich jetzt auch daran liegen, dass sie einfach nicht ganz so schlau ist oder dass sie heute einen schlechten Tag hatte.
Deswegen muss man so ein Experiment ja eben nicht mit nur einer Maus machen, sondern mit mehreren Mäusen. Also wir haben bis jetzt so um die 100 Mäuse tatsächlich schon getestet, weil wir ja verschiedene Grippestämme getestet haben und auch zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Infektion. Das Ergebnis ist tatsächlich das Erstaunliche, dass eben so lange nach einer eigentlich ausgeheilten Grippeinfektion es wirklich noch zu Ausprägungen auf das Gehirn kommt. Dass das 30 Tage danach noch anhält, das ist wirklich sehr, sehr neu. Und erst wirklich nach 120 Tagen war das Ganze vollständig regeneriert. Und es ist auch noch abhängig vom Grippestamm, mit dem infiziert wurde. Also es gibt Erreger, die lösen diese langfristigen Veränderungen aus und Erreger, die lösen das nicht aus.
Langfristige Veränderungen des Gehirns durch Grippeviren, dieses Ergebnis ist also eindeutig bei Mäusen festzustellen. Es könnte auch auf den Menschen übertragbar sein. Insgesamt beruhigt es aber zu wissen, dass das Gedächtnis nicht dauerhaft geschädigt ist.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Wojcik. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.